Ja, das Vortragsthema ist, könnte man sagen, es ist abgestimmt auf das nachfolgende Wachtumsstudium. Es dreht sich viel um junge Leute, aber auch die Älteren sind angesprochen, denke ich, wenn man nicht mehr zu den Jugendlichen gehört. Das Thema lautet, des öffentlichen Vortrags, sei wählerisch in deinem Umgang. Und Bruder Sebastian Bröck aus der Versammlung Hellersdorf hat sich auf die Gedanken zu diesem Thema vorbereitet.
Magst du Blumen? Genauso gerne, wie ich sie mag. Blumen bringen Farbe in unser Leben, oder? Und in einem tristen Grau, in dem sich manche befinden, täten ihnen manchmal ein paar Blumen richtig gut. Wenn ich an Blumen denke, muss ich immer an etwas denken, was ich vor ein paar Jahren in Hamburg erlebt habe. Ich war da an einem Tag im Dienst mit einer Schwester aus unserer Versammlung und man hat gesehen, dass die Leute, die da gewohnt haben in diesem Siedlungsgebiet, die haben wirklich Spaß dran gehabt, Zeit in ihrem Garten zu verbringen. Das waren richtige Hobbygärtner. Ein Garten sah schöner aus als der andere. Und während wir da so durchgingen durch diese Straße, kam uns am Ende dieser Straße, als wir nochmal so zurückgeschaut haben, etwas in den Sinn oder uns ist etwas deutlich geworden. Es war ganz interessant. Und zwar gab es eine Blume da, die war wohl sehr beliebt in dieser Gegend, aber auf einer Seite der Straße blühte sie immer in Blau und auf der anderen Seite der Straße blühte sie immer in Rot. Das war ganz merkwürdig. Und dann haben wir einen von diesen Hobbygärtnern gefragt, woran das liegt. Da sagte er, ja, das ist eine Sache mit dieser Pflanze. Je nach Qualität des Bodens färbt sich die Blüte der Pflanze. Die Hortensie ist das. Die meisten Schwestern kennen diese Pflanze. Und das war eine Straße, die lief parallel zum Flughafen. Und das Wasser vom Flughafen, das hat die eine Seite gespeist, sozusagen, zumindest die Gärten da. Und das Wasser aus der Stadt hat die andere Straßenseite gespeist. Also es war schon irgendwie ein Unterschied in der Qualität des Wassers, was da war. Und das hat halt dazu geführt, dass die Pflanzen in verschiedenen Farben geblüht haben. Jetzt magst du dich wundern, wird das hier Botanikunterricht? Heute Nachmittag kommt diese Uhrzeit. Wir wollen die Brücke zu unserem Thema schlagen, indem wir einen Bibeltext aus dem Bibelbuch Sprüche aufschlagen. Sprüche. Im Kapitel 13, im Vers 20 wird gesagt, wer mit Weisen wandelt, wird weise werden. Wer sich aber mit den Unvernünftigen einlässt, dem wird es schlechter gehen. Dieser Text soll uns etwas deutlich machen. Wir haben Wurzeln, wir alle, im geistigen Bereich. Und genauso wie bei dieser Pflanze, bei dieser Hortensie, sich die Farbe der Blüte, der Blütenblätter ändert, je nach Qualität des Bodens, genauso ist es auch bei uns Menschen. Und das wollen wir versuchen, in den folgenden Minuten zu analysieren und zu beweisen. Schauen wir also in diesen Text. Weise Personen werden den Unvernünftigen gegenübergestellt. Wenn wir an Weise denken, wer fällt uns ein in der Bibel? Salomo. Wahrscheinlich der weiseste Mensch, der hier lebte, abgesehen von Jesus natürlich. Und wenn wir über ihn etwas nachdenken, fällt uns das salomonische Urteil ein. Dann, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen, dann wissen wir, dass es eine sehr tolle Zeit war. Damals, das Volk Israels lebte in Frieden. Jemand sagte mal, es war ein Huhn in jedem Topf, die hatten alle genügend zu essen. Es ging ihnen wirklich gut. Es gab keine Kriege, die Menschen lebten in Glück. Bevor wir weiter darüber reden, wollen wir über eine Sache nachdenken oder zumindest eine Sache mal zur Kenntnis nehmen. Salomo war weise, haben wir ja darüber geredet. Und die Menschen, die von ihm abhängig waren, auf die er Einfluss hatte, die profitierten davon. Das können wir uns auch für uns heute merken, wenn wir weise Entscheidungen treffen, dann ist es meistens so, dass die Menschen, die um uns herum sind, die abhängig sind von uns, dass die davon profitieren werden. Kommen wir zur zweiten Gruppe. Die Unvernünftigen werden hier erwähnt. Der Sprücheschreiber sagt, es wird ihnen schlechter gehen. Und das ist ja etwas, was keiner von uns will. Wir versuchen, dass es uns gut geht. Deswegen gehen wir zum Arzt. Deswegen schließen wir Versicherungen ab. Deswegen machen wir Vorsorgeuntersuchungen. Deswegen lernen wir in der Schule gut und passen auf, weil wir möchten, dass es uns gut geht, mal später. Aber was heißt es eigentlich, unvernünftig zu sein? Das versuchen wir mal jetzt etwas zu analysieren. Denn wir wissen, dass dieser Teil der Bibel ja nicht in Deutsch geschrieben worden ist, sondern Hebräisch, Aramäisch, dieser Teil. Würden wir hier die Worte in der Sprache lesen, in der sie eigentlich geschrieben worden sind, wüssten wir, dass immer da, wo unvernünftig steht, gemeint ist, dass jemand gemeint ist, der sich nicht nach Grundsätzen richtet. Also unvernünftig ist jemand, der sich nicht nach festen Grundsätzen richtet. Und das wollen wir mal überlegen, was das eigentlich heißt. Also sich nicht nach Grenzen richten, könnte man auch sagen. Zwei Beispiele dazu. Eine Grenze, die wir alle akzeptieren, die wir alle haben, ist die Schwerkraft zum Beispiel. Alles, was wir loslassen, fällt runter. Genau, nehmen wir mal an, jemand würde nach diesem Vortrag auf die Idee kommen, also das macht keiner, zum Alexanderplatz, auf den Fernsehturm, öffnet eine Luke, geht raus an den Rand, breitet die Arme aus und macht einen Schritt nach vorn. Genau das passiert, ja. Und das zeigt uns etwas. So einfach dieses Beispiel ist, das zeigt, dass wir für ein Leben außerhalb dieser Grenzen nicht geschaffen sind. Also wir können eigentlich gar nicht diese Grenze überschreiten, ohne dass uns etwas Schlechtes passiert. Also Grenzen, das ist jetzt der Lehrpunkt, Grenzen zu übertreten ist unvernünftig. Auf jeden Fall. Zweites Beispiel. Nehmen wir mal an, wir verdienen 1.000 Euro im Monat. Und wir würden jeden Monat 2.000 Euro ausgeben. Geht das? Ein bisschen geht das bestimmt gut. Hängt von unseren Ersparnissen ab wahrscheinlich und auch von dem Verhältnis, das wir zur Bank haben. Aber irgendwann ist Stopp, irgendwann geht das nicht weiter. Das ist ja eigentlich auch das erste Beispiel. Eine Grenze, 1.000 Euro überschreiten, das ist unvernünftig. Nehmen wir mal an, jetzt in unserem Beispiel, wir würden jeden Monat 999 Euro ausgeben. Würden wir fest einplanen als Kosten, jeden Monat. Wir verdienen 1.000 Euro, wir sind also noch unter der Grenze. Ist das vernünftig? Wir haben die Grenze doch nicht überschritten in diesem Fall. Das Problem in dem Fall ist, wir können keine Rücklagen bilden. Und wir wissen, wie schnell was passiert in unserem Leben. Wir werden krank, gehen zum Arzt, Praxisgebühr. Wir gehen in die Apotheke, brauchen Medizin, die müssen wir selber bezahlen zum größten Teil. Wir fahren mit dem Auto, irgendwas passiert. Oder mit dem Fahrrad, große Katastrophe. Ja? Irgendwas passiert immer. Und deshalb ist das schlecht, wenn man keine Rücklagen gebildet hat. Und das führt uns zu einem ganz wichtigen Punkt zum Verständnis dieses Themas. Unvernünftig zu sein, beginnt nicht damit, dass man eine Grenze überschreitet, sondern damit, dass man zu nahe an diese Grenze, die man hat, sich heranwagt. Wollen wir nachher mal mit einem Praxisbeispiel hinterlegen. Das Problem in dem Fall, man kann geistig auch nichts ansparen, keine Rücklagen bilden, Glaubensrücklagen, kann keine Glaubenssubstanz aufbauen und kommen dann kritische Zeiten, in denen wir ja bekanntlich leben, dann kommen wir schnell in eine Situation, wo wir die Grenze, die wir haben, überschreiten werden. Daher unser Ziel, weise zu sein, nicht unvernünftig zu sein. Wie ist das möglich? Wir wollen uns mit dem Vater Salomos etwas beschäftigen. Der gab im Psalm 64, 2 in einem Gebet uns zwei Tipps, die wollen wir mal versuchen, auf uns anzuwenden. Psalm 64, Vers 2. Da betet David und sagt, mögest du mich verbergen vor, erster Tipp, dem vertraulichen Gespräch von Übeltätern und vor dem Tumult derer, die Schädliches treiben. Zwei Bereiche wollen wir ansprechen. Ein vertrauliches Gespräch, das sind Dinge, die man so an sein Inneres heranlässt. gedanklich. Gedankenaustausch und ein Tumult. Ein Tumult ist eine Ansammlung von Menschen. Da geht es dann wirklich um den Kontakt, um den persönlichen Kontakt mit diesen Menschen. Kommen wir zum ersten Bereich. Was lässt man so an sich heran? Was saugt man so in sich auf? Naja, Lesestoff zum Beispiel, Sachen, die man liest, die man sieht, Fernsehen, Internet als Beispiel. Viele Bücher, Zeitungen, Zeitschriften beschäftigen sich mit Pornografie, Gewalt und Übersinnlichen. Es gibt eine Menge praktische Sachen, die man im Internet recherchieren kann, aber genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr Schund gibt es. Und ein Bibelschreiber sagte mal, lass meine Augen an dem vorübergehen, was zu sehen wertlos ist. Da gibt es wirklich eine Menge. Psalm 119, 37. Ein anderer Bereich ist Musik. Gibt jetzt keine Liste mit verbotenen Gruppen, keine Angst. Oder irgendwelchen Bands, die man nicht hören darf. Interessant ist etwas, was mal im Erwacht gesagt wurde, dass einige Gruppen dadurch schockieren, dass sie eine immer abartigere, vulgäre Sprache nicht nur in der Musik, sondern auch in den Namen, die sie sich zulegen, an den Tag legen. Einige, hieß es weiter, benennen sich nach verschiedenen sexuellen Handlungen und benennen diese auch ausführlich in ihren Texten. Vertonte Obszönität. Interessant ist, dass dieses Zitat aus dem Jahre 91 ist. 20 Jahre. 21 sind vergangen. Ist das nicht ein Riesensprung, der gemacht worden ist im Laufe dieser Zeit? Rap, Sprachgesang, der einem suggeriert, dass das Leben Fun bringen muss, Spaß machen muss, dass man jetzt alles auskosten muss, dass man eigentlich ja bis ans Äußerste gehen sollte. Kurze Erfahrung von einem jungen Bruder, den ich mal getroffen habe. Er nahm diese Warnung nicht ernst. Und das ist meistens interessanterweise immer die gleiche Argumentation. Ich kenne meine Grenzen, ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ja, die meisten Ältesten kommt das auch bekannt vor, oder den Eltern auch. Das führte bei ihm zu ganz großen inneren Konflikten. Er bekam ganz große Probleme. Und der Bruder sagte damals was ganz Interessantes. Er sagte, meine Gefühle sind wie die Musik, die ich höre. Ob sich wohl die Musik seinen Gefühlen angepasst hat oder seine Gefühle der Musik. Ist klar, ne? Wo hatte er seine Wurzeln? In diesem Bereich. Und ganz allmählich hat er sich mit diesen Nährstoffen versorgt. Und das hat dazu geführt, dass er diese großen Probleme bekam. Wir müssen Musik nicht verteufeln. Denn schließlich liebt Jehova Musik, sonst hätte er in der Bibel nicht so viele Beispiele aufzeigen lassen, wie Musik verwendet werden sollte, himmlische Chöre, was auch immer erwähnt wird. Nur muss es die Disco sein, wo wir sie hören, Tanzlokal. Neben vielen anderen Problemen eins, was ich erwähnen möchte, jemand anderes, der ganz andere Maßstäbe daran setzt, der sucht aus. Und wir sind für die Zeit, wo wir da sind, gezwungen, seine Maßstäbe zu übernehmen. Der wählt es aus. Und seine Maßstäbe sind wir gezwungen, wenn wir seine Gäste sind sozusagen, zu übernehmen. Noch ein anderes Zitat aus einer Zeitschrift, 30 Jahre alt übrigens. Da hieß es, bedenken wir, dass Satan, der Teufel, in der Bibel als Herrscher dieser Welt beschrieben wird, als Gott dieses Systems der Dinge, klar, wissen wir alle. Sollten wir nicht damit rechnen, dass er sich der Unterhaltungsbranche bedient, um Menschen von der wahren Anbetung abzulenken? Ist ja klar. Wer würde nicht sein effektivstes Werkzeug benutzen als Handwerker? Wäre dumm. Bräuchte ja viel länger. Genauso macht das der Teufel auch. Hat in jedes Zimmer eine Leitung gelegt, in jede Wohnung. Die benutzt er. Klare Sache. Der andere Bereich, den wir hier gelesen haben, der Tumult, die Ansammlung von Menschen, forscht man jetzt hier ein bisschen nach, guckt über Redewendungen, beschäftigt sich mit Redewendungen und Formulierungen, stößt man auf einen Text, in dem gesagt wird, dass der Mann glücklich ist, der nicht im Rat der Bösen gewandelt hat, nicht auf dem Weg der Sünder getreten ist und nicht auf dem Sitz der Spötter gesessen hat. Psalm 1, dieser Text. Und wenn man da jetzt weiter forscht, stößt man auf zwei Situationen in der Bibel. Die eine, Matthäus 26, Vers 4, Jesus wird umgebracht von seinen religiösen Feinden, von den religiösen Gegnern. Und wir stoßen auf 2. Chroniker 22, Vers 3. Ahasja, ein König, hatte seine ungläubige, andersgläubige Mutter als Ratgeberin. Was ist also der Tipp, wenn wir jetzt hier die Kette zurückverfolgen? Ist der Kontakt mit Personen, die unseren Glauben nicht teilen, der gefährlich sein kann. Jetzt versuchen wir, das, was wir hier in der Theorie besprochen haben, mal in die Praxis umzusetzen. Also das näher rangehen an die Grenze. Wozu führt das? Wie läuft das ab? Wir gehen mal zu 2. Petrus, Kapitel 2 und stoßen mal auf eine Personengruppe, die ein arges Problem bekommen hat. 2. Petrus 2. Im Vers 4 heißt es, in der Tat, wenn Gott sich nicht davon zurückhielt, die Engel, die gesündigt hatten, zu bestrafen. Also Engel, um die geht es jetzt. Die haben ein echtes Problem bekommen. Was hat es damit auf sich? Wir wollen mal in Judas, das sind ein paar Seiten weiter, uns etwas näher mit dieser Situation beschäftigen. Judas im Vers 6 heißt es, über die gleichen Engel, die Engel, die ihre ursprüngliche Stellung nicht bewahrten, sondern ihre eigene rechte Wohnstätte verließen. Also was haben die gemacht? Die waren im Himmel zu Hause, sagen wir mal, hier ist der Himmel, hier waren sie zu Hause und diese Wohnstätte haben sie verlassen. Und Petrus sagt, sie haben gesündigt, also sie haben diese Wohnstätte verlassen. Wie ist das passiert? Wie ist das vonstatten gegangen? Lass uns mal unsere Bibel in 1. Mose aufschlagen und da lesen wir mal diesen Bericht in 1. Mose Kapitel 6. Schauen mal, was da passiert ist. Oder vielleicht schaut ihr einfach mal auf die Bühne, während ich den Text vorlese. Also nun geschah es, als die Menschen auf der Oberfläche des Erdbodens, hier ist der Erdboden, zahlreich zu werden anfingen, ihnen Töchter geboren wurden, dass dann die Söhne des wahren Gottes, die ja hier sind, die Töchter der Menschen zu beachten begannen und gewahrten, dass sie gut aussahen. Und sie nahmen sich dann Frauen, nämlich alle diese Erwählten. Was haben sie gemacht? Nochmal. Dass die Söhne des wahren Gottes die Töchter der Menschen zu beachten begannen und gewahrten, dass sie gut aussahen. Und sie nahmen sich dann Frauen, nämlich alle, die sie erwählten. Die sind immer näher an die Grenze rangegangen. Und der letzte Sprung, der letzte Schritt ist der leichteste, weil man schon viele, viele andere Schritte hinter sich hatte, wie in ihrem Fall. Und so kam das, dass die gesündigt haben. Merken wir nochmal dieses Beispiel mit der Grenze. 999 Euro ausgeben ist nicht sinnvoll. Man kann geistig keine Rücklagen bilden. Das war das Problem. Zu nah an die Grenze herangegangen. Ich kenne meine Grenzen, die kannten die Engel auch. Wie können wir das jetzt auf uns anwenden? Nimm mal einen Bereich, wie ist es bei mir, was mein Verhalten im Umgang mit dem anderen Geschlecht angeht, zum Beispiel. Mal ein Beispiel, wer im Bethel ist, im Zweigbüro, eine Zentrale, wer da arbeitet und auf dem Zimmer ist mit einer Person vom anderen Geschlecht, mit der er nicht verheiratet oder verwandt ist, lässt die Tür auf. Warum? Misstraut man denen? Nö, auf keinen Fall. Aber Engel haben gesündigt. Müssen wir so nahe an die Grenze herangehen? Das ist die Frage. Ne? Könnten wir mal jetzt unser eigenes Leben durchleuchten? Können wir das vielleicht anwenden? Gehe ich immer mit den gleichen Dienstpartnern? Bin ich mit denen immer unterwegs? Und lass mir da wenig sagen, sag, hey, jetzt wird sogar über meinen Dienst geredet und so. Oder sehen wir da einen Bereich, wo wir vielleicht Optimierungspotenzial haben, wo wir mal gucken können, okay, ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich bin ich da ziemlich weit an der Grenze. Und ich überlege mir mal, ob ich da einen Schritt zurückgehe. Es wäre ja auch mal ganz gut, ein anderes Beispiel herauszufinden, wie sieht es aus bei mir? Gibt es eine Möglichkeit, mal so ein Bild von sich zu machen, glaubensmäßig, dass man mal sieht, wo stehe ich jetzt? Interessante Sache, habe ich auch vor ein paar Jahren mal erlebt. Ein älterer Bruder, ein Missionar, wir haben eine Zeit zusammengearbeitet und wir haben es ganz gut verstanden. Und am Ende, als wir uns dann verabschiedet haben, sagte er, ich möchte dir einen Tipp geben. Dann sagt er, überleg mal, wann du Fortschritte gemacht hast in der Wahrheit. Also können wir jetzt vielleicht auch mal so gedanklich machen bei uns, wenn wir mal so gucken, wann habe ich mich entschlossen, ein Verkündiger zu werden oder wann habe ich mich taufen lassen. Meine erste Aufgabe in der Predigtdienstschule, mein erster Kommentar, das erste Mal Hilfspionier. Wann bin ich Dienstamtgehilfe geworden oder Ältester, was auch immer. Können wir mal überlegen, ne? Weil die meisten von uns haben ja solche Fortschritte gemacht geistig. Haben wir es? Habt ihr es so für euch? Jetzt gibt es Zeiten, wo wir weniger machen. Da schrauben wir mal einen Schritt zurück, da wird alles ein bisschen ruhiger angegangen, man liest nicht mehr jeden Tagestext, der Wachturm ist nicht mehr vorbereitet, Predigtdienst wird weniger und so weiter. Also wir haben auch manchmal so Phasen, da sind wir so mau ein bisschen. Das ist normal, dass das so ist. Und wenn man das jetzt mal übereinander legt, sagt er, wirst du sehen, dass es immer ein Auf und Ab ist in unserem Leben. Also es geht irgendwie aufwärts und dann geht es wieder abwärts ein bisschen. Es geht wieder aufwärts und abwärts. Könnt ihr wahrscheinlich auch bei euch so nachvollziehen, oder? Also bei mir geht das auf jeden Fall so. Und jetzt sagte er, jetzt überleg mal, mit wem du im halben Jahr vorher Umgang hattest. Im halben Jahr vorher. Also nicht zu dem Zeitpunkt, sondern vorher. Weil das nochmal die Pflanze, ne? Jetzt stellen wir uns nochmal folgenden Versuch vor. Da hätte jemand nochmal die Straße da in Hamburg eine Blume ausgegraben auf der einen Seite, jemand von der anderen Seite auch, und die hätten die getauscht. Hätte es plopp gemacht und die hätte eine andere Farbe? Ich glaube, nee, ne? Das wäre nicht sofort gegangen, das dauert ein bisschen. Und deswegen sagte er, jetzt guck mal im halben Jahr vorher. Überleg mal, mit wem warst du zusammen. Und dann sagt er, jetzt wirst du wahrscheinlich Bauklötze staunen. Weil man wird feststellen, dass es wirklich so ist. Die Gruppe, mit der man zusammen ist, die prägt einen. Wir ändern uns wirklich. Wir passen uns der Gruppe an, mit der wir zusammen sind. Und das wird man sehen an uns, an der Farbe, die wir ausstrahlen. Es ist also eine Möglichkeit für uns mal, so ein Bild zu machen. Denn so wie wir jetzt sind, so sind die Menschen, mit denen wir vorher zusammen waren. Wir haben über Lesestoff gesprochen. Da wollen wir noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Eine Schwester aus Dänemark berichtete mal, sie war um die 70, sie beschloss, Hilfspionier zu machen. Was hat sie dazu veranlasst? Sie sagt, ich denke, es war das Bibellesen, was mich dazu veranlasst. Ich bin davon überzeugt, dass genauso, wie sich zum Beispiel das Fernsehen schlecht auf einen auswirken kann, es sich positiv bemerkbar macht, wenn man täglich in Jehovas Wort liest. Das Bibellesen hat mich sehr motiviert, sagt sie von sich. Fernsehen war nicht gut für sie, aber das Bibellesen, das hat sie motiviert, mehr zu machen. Können wir auch mal überlegen, wie ist es bei mir? Schaffe ich das? Also ich kann ja mal sagen, wie es bei mir ist. Das dauert immer eine ganze Zeit, bis ich da in Fahrt komme wieder. Und dann fehlt mir auch was abends vorm Einschlafen, das Bibellesen nicht zu machen. Wenn ich das dann 3-4 Tage gelassen habe, dann fehlt es nicht mehr. Und dann brauche ich wieder eine Zeit, um warm zu werden. Machen wir das aber, weil uns das positiv beeinflusst. Die Welt, in der wir leben, zwangsläufig, die beeinflusst uns auch, ohne dass wir das wollen. Die Nachrichten, die Menschen, mit denen wir zusammen sind, Arbeitskollegen, das ist permanent. Ist wie so, nochmal dieses Beispiel mit dem Konto, uns wird permanent was abgebucht. Das kennen wir wahrscheinlich gut, ne? Permanent will jemand Geld haben. Und haben wir dann nichts auf Reserve, auf der hohen Kante, geistig, dann sieht es schlecht aus irgendwann. Und deshalb, Bibellesen baut Glaubenssubstanz auf. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Bereich in unserem Leben. Wie kommen wir da hin, an diesem Punkt? Wie schaffen wir es also in unserem Leben, diese Sachen umzusetzen? Und da wollen wir uns mal mit einigen biblischen Beispielen beschäftigen. Nehmen wir mal Josef als Beispiel. 1. Mose 39, Vers 9. Der war mal in einer Situation, in der er in der Gefahr stand, Unmoral zu begehen. Und jetzt diskutiert er diese Sache mit der Frau von Potiphar und sagt im letzten Teil des Verses 9, wie könnte ich diese große Schlechtigkeit begehen und in Wirklichkeit gegen Gott sündigen? Wie kommt er darauf? Wie kommt Josef darauf? Ja, ist klar, ne? Der hat seine Bibel genommen und hat sie in Korinther aufgeschlagen und gesagt, ist ganz klar, wie Jove das sieht. Geht nicht. Also Josef muss es geschafft haben, herauszufinden, wie Jehovas Standpunkt dazu ist, zu einer Zeit, in der das alles noch nicht aufgeschrieben war. Der hat also die Geschichte betrachtet, hat geguckt, wie hat Jehova das in der Vergangenheit gemacht, wie hat Jehova gehandelt in verschiedenen Situationen. Adam, wie viele Frauen hatte der? Der hatte eine Frau. Wie ging das weiter? So weiter. Und kam letztendlich darauf, ja, Jehova hat da einen Sinn mitverfolgt. Merken wir, wie wichtig das ist, sich mit Hintergründen zu beschäftigen, biblisch, zu studieren, in die Tiefe zu gehen. Das muss Josef gemacht haben. Das hat ihm dann geholfen in dieser Situation. Und wir haben ja wirklich den Futter, wir können ja die Bibel wirklich in Korinther aufschlagen und Jehovas Standpunkt an mehreren Stellen auch nachlesen in der Bibel. Nur man muss sich damit auskennen. Die Bibel wird ja auch als Schwert bezeichnet, das muss man auch führen lernen, dieses Schwert. Und deshalb ist es genial, was wir machen können. Studienprojekte starten, wir können richtig tief eintauchen in die Materie und uns auch immer wieder motivieren. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Moses. Über ihn heißt es, er war standhaft, als sehe er den Unsichtbaren. Das heißt, Jehova war für ihn real. Das hat er geschafft. Wie schafft man es, dass eine Person real wird für einen, die man nicht sieht? Indem man mit ihr spricht. Das heißt, der Moses muss ein ganz enges Verhältnis zu Jehova aufgebaut haben, dadurch, dass er mit ihm ständig geredet hat. Alle Sachen, die er gemacht hat, hat er ausdiskutiert mit ihm. Und das, er hat ja wirklich diskutiert mit Jehova, hat gesagt, ich kann das nicht, das ist mir zu schwer. Und dann hat Jehova ihm geholfen. Das können wir auch. Das geht aber nur, wenn wir ihm wirklich alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Hat Moses sich auch getraut. Er hat gesagt, nein, Jehova, ich kann das nicht so. Das ist mir zu viel. Und dann hat Jehova ihm geholfen in dieser Situation. Und wenn wir wollen, dass Jehova uns auch hilft, dann müssen wir es auch so machen. Müssen wir ihm auch ganz offen sagen, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns Spaß gemacht hat an dem Tag. Vielleicht haben wir mal ein verliebtes Pärchen beobachtet, wenn die miteinander reden. Ja, wenn man so ein bisschen Abstand dazu hat und da mal zuhört, dann denkt man sich, meine Güte, worüber unterhalten die sich bloß? Manchmal so Belanglosigkeiten. Aber warum macht man das? Warum redet man über Belanglosigkeiten? Weil das eine Beziehung festigt. Letztendlich auch. Erzählen wir Jehova auch Belanglosigkeiten, Sachen, die uns wirklich beschäftigen, dann werden wir es schaffen, dass er für uns genauso real ist, wie er das für Moses war. Fragen wir uns zum Schluss, was nehme ich mit? Also wir haben gesehen, Umgang übt einen starken Einfluss auf uns aus. Genauso wie eine Pflanze, die ja über ihre Wurzeln Nährstoffe in sich aufnimmt. Ist ja an diesem Beispiel Hortensie, was wir betrachtet haben, ist es so, dass sich diese Nährstoffe, die Qualität des Bodens auf die Blütenfarbe auswirkt. So ist das bei uns auch. Letztendlich werden wir zu der Gruppe gehören, mit der wir immer zusammen waren. Natürlich ist das eingangs erwähnte Beispiel mit der Blume ein ganz banales Beispiel. In Wirklichkeit geht es nämlich nicht um irgendeine Blume, sondern um unser Leben.
Vielen Dank, Bruder Brück, für deine Ausführung zu dem Thema sei wählerisch in deinem Umgang. Vielen guten Hinweise aus Gottes Wort und wie du uns zum Nachdenken motiviert hast. Wir freuen uns auch in der nächsten Woche wieder hier an dieser Stelle zu einem öffentlichen Vortrag einladen zu können. Und da geht es um das Thema, ist Gott für uns eine Realität? Vielleicht auch ein Thema, um besonders interessierte Personen aus unserem Versammlungsgebiet zu diesem öffentlichen Vortrag einzuladen. Ja, nun wird Bruder Tsiamis das Bibelstudium anhand des Wachturms mit uns leiten.